Hallo und herzlich willkommen bei Wein verkauft, dem Fachpodcast der Weinbranche. Ich bin Diego, der Host dieser Show, und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Wein verkauft wird dir präsentiert vom Beratungsring Weinwirtschaft, wo wir Weingütern helfen, ihre Produktionskosten zu berechnen und damit die Wertschöpfung einzelner Weine, einzelner Weinberge, einzelner Vertriebsaktionen auf den Prüfstein zu stellen, um damit den Betrieb so auszurichten, dass er den Überschuss bringt, der der Arbeit angemessen ist, die du und deine Familie und deine Mitarbeiter in das Weingut steckt. Mehr Infos unter beratungsring-weinwirtschaft.com. Dieser Podcast wird außerdem von seinen Sponsoren ermöglicht. Der erste Sponsor ist WeinPlus, eine Online-Plattform, die Hunderttausende Weinliebhaber, Gastronomen, Händler, Winzer und Dienstleister der Weinbranche zusammenbringt. Mit der Jahresmitgliedschaft, der sogenannten Business-Premium-Mitgliedschaft, kannst du beliebig viele Weine zur Verkostung einschicken, alles all-inclusive, und es gibt ein tolles Rahmenvertragsprogramm, die sogenannte WeinPlus-Vorteilswelt, wo du Einkaufsvorteile, vergünstigte Tarife, Serviceverträge, alles Mögliche findest, vom Thema Verpackung über Versand bis hin zu Versicherung, Gläser und viele kleine Nischendienstleister für unterschiedliche Bedürfnisse eines Weinguts, zum Beispiel auch wir. Schau doch mal rein, WeinPlus Business Premium Vorteilswelt. Und dann ist da noch Amorim Kork, deren Produkt Korken natürlich für euch unerlässlich ist. Es ist eigentlich so das letzte önologische Verfahren, was man überhaupt noch einsetzen kann, bevor der Wein zum Kunden geht. Die Amorim-Korken findest du vor allem in den Flaschen von jedem ernstzunehmenden Sekthersteller. Da sind sie unangefochtener Marktführer. Und auch im Bereich der Mikrogranulatkorken gibt es ganz tolle neue Sachen, nämlich Korken, die mit einem geringeren Anteil an Verbundmaterial auskommen. Und das ist besonders für Betriebe interessant, deren Weine eben wegen dem Nachhaltigkeitsaspekt herausstechen und auch deshalb gekauft werden. Wir sehen oft Mikrogranulatkorken da drin, die einen höheren Anteil Plastik haben, einen höheren Anteil Klebstoff haben, und da hat doch eigentlich keiner Bock drauf. Vor allem, wenn es eine Alternative gibt, die dann sogar auch noch günstiger im Einkauf ist und deren Veredelung du eigentlich jederzeit am Standort in Bingen besichtigen kannst. Was ich sehr empfehle, ich bin öfter mal da, es ist hochgradig faszinierend, wie das Finishing der Korken aussieht. Der Beratungsring Weinwirtschaft, WeinPlus und Amorim wünschen dir jetzt viel Spaß mit der Episode. Klaus, das ist, glaube ich, ungefähr das coolste Interview, was ich führe. Ich bin in meiner Erinnerung, ich gehe gerade zurück, aber ich glaube nicht, dass ich schon mal jemanden interviewt habe, der auf dem Traktor saß, fahrenderweise. Aber es funktioniert erstaunlich gut, ein Wunder der Technik. Deshalb freue ich mich sehr, dass das so funktioniert. Und ich habe mit dir im Wesentlichen drei Themen, die ich heute durchgehen möchte. Das eine bist du und dein Werdegang in der Weinbranche, weil du bist ja jetzt auch keine ganz unbekannte Persönlichkeit im Weinbau. Das zweite ist das Thema der Biodynamie und das dritte ist das Thema der Kostenrechnung. Wir können da auch hin und her springen, wenn du Bedarf hast oder Bedarf siehst oder Verbindungen da sind. Aber ich würde das Ganze mal mit der Eröffnungsfrage beginnen und dafür möchte ich gerne unseren gemeinsamen Bekannten, den Patrick Jacklin, deinen zweiten Geschäftsführer, hochbringen. Und ich war mit Patrick essen vor mehreren Wochen und habe mir die Geschichte des Weinguts erzählen lassen, so wie er sie erzählt. Und er sagte, er hätte ungefähr die Vorgabe oder seine Familie hätte die Vorgabe rausgegeben, dass man absolut High-End möchte. Also High-End, 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 das Höchste, was geht. Und deine Reaktion darauf wäre gewesen, ja, dann müssen wir biodynamisch machen.
Ja, da kann ich mich dran erinnern, aber ich würde das nicht so ausschließlich auf die Biodynamie rauslegen, sondern ich würde es eher so sagen, dass ich glaube, dass du nicht absolute Spitzen sein kannst, ohne biodynamisch zu arbeiten am Ende des Tages. Es ist ein wichtiger Baustein, um absolute Spitzenqualität zu erzeugen. Und zu absoluter Spitzenqualität gehört maximale Individualität und Ausdruck auf zu generieren.
Okay, die Frage, die ich stellen will, ist, warum? Also, was ist diese Verbindung? Geht es dort um die Produktionsmethodik oder ist es so, dass Weine in eurer Preisklasse eben auch mit einer gewissen mit einem gewissen Einkommen seitens der Kunden zusammenhängen und es da einfach eine große Überschneidung zu, ich sag mal jetzt, Weleda-Kunden gibt. Ja. Was hat es auf mit diesem Biodynamie-Thema auf
Also
sich?
ich das ist sehr komplex, also hört sich halt einfach an, die Frage ist aber, glaube ich, auch relativ komplex nur zu beantworten oder nicht so einfach zu beantworten. Ich möchte mal so rum anfangen. Zu erzeugen von absoluter Spitzenqualität. Oder Qualität gehört das Commitment von Menschen und die Passion von Menschen als wesentlicher Baustein dafür. Und dann natürlich, Wein ist ein Handwerk, deshalb auch der Mensch als wesentlicher Bestandteil. Dann geht es natürlich nicht ohne den Produktionsfaktor Weinberg, ganz klar. Bedeutet, um Spitzenqualität zu erzeugen, braucht ja Spitzenweinberge. Und jetzt kommen wir zum System Weinberg. Das ist Natur, das sind Pflanzen. Und es ist ein Organismus, wenn man es mal ein bisschen so platt ausdrücken möchte. Und meine berufliche Erfahrung hat mich gelehrt, je besser es dem Boden und der Pflanze geht, umso besser ist am Ende des Tages auch die Qualität. Deshalb sollten wir alles tun, um den Boden zu verbessern, der Pflanze die bestmögliche Ernährung zukommen zu lassen, natürliche Ernährung, um die bestmöglichen Trauben zu produzieren, die natürlich dann auch die Grundlage für den bestmöglichen Wein geben. Und eben ein wichtiger Faktor von der Biodynamie ist nicht nur die Präparate, das System anzuschauen, aber auch die positive Energie, also die Energie der Menschen auch zu nutzen und das auch im Team zu implementieren, dass wir wissen, dass wir Spaß haben bei unserer Arbeit, dass wir mit der Einstellung auch reingehen, wir wollen hier was Besonderes produzieren. Ohne diese Einstellung geht es auch nicht. Ich kann aus dem tollsten Weinberg, also besten Weinberg der Welt, kann ich einen furchtbaren Wein machen, das ist überhaupt kein Problem. Aber ich kann nicht aus einem einfachen Weinberg einen großen Wein machen. Und ich kann den Bestmöglichen aus jeder Fläche dann wiederum machen, wenn ich handwerklich gut bin. Und da hat uns in unserem Weg gezeigt, erst zu Bio und dann zur Biodynamie, wie wichtig dieses Verstehen dieses Systems ist und wie wichtig eigentlich diese Ressourcenschonung, nicht nur Ressourcenschonung, sondern Ressourcenaufbau ist, für die Produktion von Wein. Und das hat uns mal wieder, hat uns genau in diese Richtung gebracht. Und auch zu sehen, wie sich alles verbessert. Die Weine verbessern sich, die Böden verbessern sich. Ich meine, wir arbeiten ja auch auf Weinbergsflächen, die seit 2000 Jahren bewirtschaftet werden. Das ist ja auch eine Verantwortung von Generationen Übernehmer, auch, aber auch an Generationen zu weiterzugeben und natürlich auch nicht nur regenerativ, na sorry, nicht nur nachhaltig zu arbeiten, was erhalten bedeutet, sondern wir müssen ja im Prinzip regenerativ arbeiten. Wie können wir unsere Systeme, unsere Weinberge, wovon wir leben, aufbauen und fördern und für die nächste Generation fitter machen? Das führt alles in diesen Themenkomplex für uns rein. Habe ich damit die Frage beantwortet oder habe ich sie komplizierter gemacht?
Du hast sie zum Teil beantwortet. Jetzt ist es ja so, es gibt Spitzenweingüter, die arbeiten biodynamisch und es gibt Spitzenweingüter, die arbeiten nicht biodynamisch. Wer hat denn jetzt recht?
Jeder, der einen guten Wein macht, hat recht. Und einen herausragenden Wein hat recht. Ich glaube aber, es gibt kaum noch Betriebe, Top-Betriebe, die nicht bio arbeiten. Die meisten sind auch auf dem Weg. Und ich glaube, der nächste konsequente Schritt ist dann automatisch auch nochmal die Biodynamie. Und deshalb glaube ich auch nicht, dass es da einen Widerspruch von einem zum anderen gibt, sondern auch, in welchem Stadium bin ich gerade und auf welchem Weg befinde ich mich.
Ist es bei dem Thema so, dass man teilweise im Kopf schneller mit den Ideen und Konzepten der Biodynamie zusammenfindet als in der Realität im Weinberg? Also muss der Mensch zuerst den Schritt machen oder macht man das erst im Weinberg oder geht Biodynamie auch ohne die Anthroposophie oder wie genau läuft das bei euch?
Also ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich bin nicht der Oberanthroposoph. Für mich, ich bin eigentlich ein Bauer und versuche ein guter Bauer zu sein. Und das treibt mich an. Und wenn ich sehe, dass das funktioniert draußen und auch diese Lehren super funktionieren, dass wir da nicht verkopft dran gehen. Ich glaube, das ist das größte Problem dran, dass wir kein Dogma draus machen. Und der Mensch steht aber immer am Anfang. Es ist die Entscheidung, eine aktive Entscheidung eines Menschen oder von Menschen, den Weg zu gehen. Weil sie sind Teil vom System. Aber ob ich deshalb Steiner oder Goethe auswendig können muss, glaube ich nicht. Weil ich glaube, da gibt es sehr, sehr viel, was man lernen kann und verstehen kann und auch die Funktionalitäten, die man wirklich erleben kann draußen in der Weinreife.
Wie alt warst du, als du angefangen hast, biodynamisch zu arbeiten?
Man zählt der Zeitpunkt. Also wir haben angefangen, biodynamisch direkt umzusetzen für den Betrieb 2014. Mit dem ganzen Thema befasst, würde ich sagen, ja, so ab 2012, als wir gesehen haben, dass Bio super funktioniert und wir das auch in unserem betrieblichen Kontext umsetzen können, war eigentlich gleich der nächste Schritt, uns auch mit der Biodynamie zu befassen. Also 2014, ich bin 68 geboren, haben Zwecken vor 11 Jahren, dann so 45, 44.
Also das heißt, du kommst jetzt nicht aus dem Haushalt, wo du klassisch mit diesen Ideen konfrontiert wurdest, oder?
Nee, null. Ich komm weder aus von der Waldorfschule, ohne jetzt ein Klischee bedienen zu wollen, sondern ich bin eigentlich ganz klassisch aus der konventionellen Landwirtschaft. Also mein Vater hat ja Burg Ravensburg vorher geleitet. Ich bin, wenn ich es heute ein bisschen spaßig ausdrücken möchte, also wirklich auf der dunklen Seite groß geworden, wo die chemische Industrie und die Pflanzenschutzmittel und alles eigentlich die heile Welt versprochen habe und habe dann eigentlich für mich selber festgestellt, dass ich mir gesagt habe, ich glaube, das stimmt alles so nicht, das funktioniert nicht, da stimmt was nicht da draußen, was wir tun. Und da dann angefangen habe, mich zu interessieren. Ich bin vom Typ her jemand, der ja immer hinterfragt und immer auch, sag jetzt mal so, besser werden möchte. Eigentlich herausfinden wollte, was kann ich jetzt noch besser machen? Wo ist der nächste Schritt, der zu gehen ist? Und so bin ich im Prinzip Schritt für Schritt zu Bio und auch Schritt für Schritt zu Biodynamie gekommen.
Glaubst du, dass die Arbeitsweise, die man heutzutage als Bio bezeichnet, in ein paar Jahren eigentlich nur noch gute fachliche Praxis ist?
Ich hoffe, dass es so wird. Es wär toll. Wir haben noch ein paar Probleme zu lösen, insbesondere im Weinbau, aber pflanzentechnische Probleme, aber das sollte eigentlich der Weg sein, ja.
Pflanzenschutztechnisch. Also ich habe jetzt gerade vor kurzem ein Interview geführt mit dem Ronald Linder. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja,
Ist das
kenne ich.
ein? Genau. Der ist ja in diesem Bereich Probiotik und Permakultur und so ist er ja ganz stark unterwegs. Und er hat gesagt, der Sprung, den er gemacht hat, um halt auch diese, man könnte auf der einen Seite radikale Form des Weinbaus, könnte man dazu sagen, auf der anderen Seite würde er sich hinstellen, alles andere als radikal bezeichnen, wahrscheinlich. Der Sprung dazu bedeutet, dass er sagt, er muss im Durchschnitt so planen, dass jede vierte Ernte ausfällt. Und geht konsequent bio oder konsequent biodynamisch überhaupt, wenn man Ertragssicherheit als oberste Prämisse hat?
Also ich sage jetzt mal so, Betrieb, also nachhaltig und regenerativ ist man nur, wenn man am Ende des Tages noch wirtschaftlich arbeiten kann. Die Frage, wie generiere ich das? Ich halte die Aussage für persönlich problematisch, hochproblematisch, dass ich sage, ich bin bereit, aufgrund meiner Wirtschaftsweise jede vierte Ernte zu verlieren. Ich glaube nicht, dass es mich dann zum besseren Bauern macht, weil Ziel unserer Arbeit ist es zu ernten. Und wie ich diese Ernte dann aber generiere, da muss ich schauen, welche Wege sich für mich bieten. Und da ist, glaube ich, auch ein bisschen der Knackpunkt zwischen, Dogmen denken, ich muss völlig konsequent sein. Ich glaube nicht, dass man das als Betrieb wirtschaftlich überstehen kann mit den anderen Herausforderungen, die ja noch mal dazu kommen mit Hagel, Frost, Trockenheit, sonstige Themen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass es auch toll ist für Menschen wie den Roland zu haben, der in die Extreme geht und man dadurch natürlich auch sehr viel lernen kann. Aber ich halte das für keine nachhaltige Wirtschaftsweise, grundsätzlich zu sagen, ich verliere Ertrag. Weil
Also das, was er mir gesagt hat, das ist eigentlich ganz interessant, weil er sagt, man muss einfach damit rechnen, dass es eine gewisse Periodizität in der Natur gibt und es gibt einfach schlechte Jahre. Seiner Erfahrung nach sind es ungefähr alle 4 oder 5 Jahre. Und er hat gesagt, er geht halt zurück in das alte, oft auch verloren gegangene Wissen der Landwirtschaft, was für mich jetzt erstmal per se nicht schlecht klingt. Und er sagt, wir haben doch mit Wein ein Produkt, was extrem lagerfähig ist. Und wenn man die Idee der Lagerfähigkeit, die ja eigentlich dazu führt, dass wir einen besseren Wein haben, wenn man das einsetzt und halt sagt, okay, ich nehme irgendwie 20% meiner Ernte und ich lege mir das zurück jedes Jahr und wenn ein schlechtes Jahr kommt, verkaufe ich halt diesen Bestand ab. Das heißt, ich habe einen Betrieb, der von sich aus, genau wie Altersvorsorgedenken im Grunde, eine Reserve aufbaut für diese Jahre, damit ich auf der anderen Seite extrem nachhaltig, extrem naturnah arbeiten kann. Das klingt für mich jetzt erstmal nicht schlecht. Das ist einfach eine Einfaktorierung.
das ist eigentlich sogar absolut logisch. Das machen wir ja auch als Betrieb, dass wir uns auch Reserven zurücklegen und mit diesen Reserven auch schwierige Jahre mit weniger Ertrag kompensieren zu können. Jetzt ist natürlich die Frage, wie definiere ich naturnahes Wirtschaften, wenn ich sage, okay, für mich sind bestimmte Dinge einfach nicht naturnah und deshalb verliere ich meine Ernte, dann mache ich da mal ein Fragezeichen dahinter. Weil die Natur hat ja sowieso ihre Auf und Abs. Und also die Aussage ist absolut richtig und das sollte auch jeder Winzer machen. Und ich muss natürlich dann auch jedes Mal wissen, wie es passiert und auch wie viel Rücklage ich brauche, um das wirtschaftlich kompensieren zu können. Ich muss ja, dann brauche ich ja auch 20, sogar erbrauchte gegenüber uns Biodynamikern noch mal 20% mehr, weil wir ja ohnehin schon diese Themen kompensieren müssen. Und da, wie gesagt, da bin ich nicht auf seiner Spur, weil ich möchte es vielleicht immer so rum. Jetzt muss ich doch mal kurz mit Steiner anfangen. Steiner hat gesagt, man sollte ein guter Mediziner sein, Handwerker, also ein guter Mediziner, wenn man alternative Medizin einsetzt. Er hat nie gesagt, dass man nur alternative Medizin einsetzen soll, sondern grundsätzlich muss die Zielrichtung sein, die Heilung zu generieren auch. Natürlich vornehmlich mit natürlichen Produkten, aber man kann auch also Medizin einsetzen, wenn man diesen Einsatz auch wiederum kompensiert über andere Themen. Also bedeutet über dann wiederum die Stärkung des Organismus oder des Bioms. Also da kann man, das ist mir zu radikal gedacht, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Ist super. Kann man viel draus machen, aber das ist genau das, wo ich glaube, herrscht Dogmatismus über Pragmatismus. Und es ist seine Definition von Natürlichkeit und das muss auch jeder und kann auch jeder für sich definieren.
Ja, ich glaube sogar, dass da nochmal was anderes dahinter steckt. Nämlich auch er hat viel über den biodynamischen Gedanken gesprochen und er sagte, eine der Sachen, die durch das Verbandswesen leider Gottes so verloren gehen, ist der Fokus auf betriebliche Individualität. Und das steht eigentlich ganz weit oben, dass jeder Betrieb individuell zu betrachten ist und auch jeder Betrieb in der Frage, was muss er denn wirtschaftlich leisten, individuell zu betrachten ist. Es ist ja ein Unterschied, ob jetzt ein Mensch alleine von einem Weingut lebt oder ob 20 Menschen und deren Familien von einem Weingut leben. Ja, das ist ja ein himmelweiter Unterschied. Und
Ja,
insofern, also
ist ein
das wäre da, glaube
großer
ich.
Unterschied. Sorry, das ist ein großer Unterschied. Aber ich sollte eigentlich mit mir genauso verantwortlich umgehen oder wie mit den Mitarbeitern. Das heißt, nur weil ich auf Dinge verzichte, müssen sie denn deshalb noch lange nicht sinnvoll sein, wie ich tue. Ich habe ja auch genauso eine Verantwortung mir gegenüber wie zu meinen Mitarbeitern. Was ich meine?
Ich weiß, wie du meinst. Ja.
Und wenn die natürlich dann einem, also ich schätze ihn sehr, also und seine fachliche, aber da ist er eben mehr Anthroposoph, mehr Biodynamiker, ich bin da mehr Bauern, mehr Praktiker, nennen wir es mal so.
Ja, ich glaube, er hat halt einen, also ich will jetzt hier nicht in dem Sinne in seinem Namen sprechen, das kann ich mir überhaupt nicht anmaßen. Ich glaube, das, was ich bei ihm wahrgenommen habe, ist, dass er extrem freiheitsliebend ist und ein extremes Unabhängigkeitsbestreben hat. Und das richtet sich eben insbesondere auf jegliche Art der Chemie, Großkonzerne und Fördergelder und alles Mögliche, wo er sagt, dass im Endeffekt kommst du in Situationen, wo du erpressbar wirst.
Da bin ich voll bei ihm. Also ich sage ja, ich mag ihn sehr, ich finde auch seine Ansichten absolut super, bis auf das Thema, dass er auf Dinge verzichtet, wo ich sage, ich sollte jetzt freiwillig meine Ernte kaputt gehen lassen, wenn ich Möglichkeiten habe, sie kaputt gehen zu lassen. Ist genauso eine Frage, ob ich jetzt wirklich unbedingt auf Alternativmedizin bestehen muss, wenn ich im Sterben liege oder doch die Möglichkeit nutze, wenn ich dadurch überleben kann, die konventionelle Medizin zu nutzen. Das ist eine persönliche Entscheidung, wo es auch völlig okay ist, wenn ich die Konsequenzen trage, wie ich es dann entscheide. Aber ich muss natürlich trotzdem auf mein Umfeld achten, was das auch bedeutet, so eine Entscheidung. Aber die ist völlig legitim und großen Respekt auch vor so einer Entscheidung.
Ja, das vom Prinzip ist das Nachhaltigkeitsfundamentalismus, oder?
Ja, und ich bin eben, aber ich bin nachhaltig ist nicht, Dinge unnötig kaputt gehen zu lassen in einer Kulturlandschaft. Weil dann ist es ja nicht, dann muss ich ja zurückgehen und die Reben nur noch dort anbauen, wo ihr natürliches System ist und es wäre ein Auenwald. Da muss ich ja komplett weg von der Kulturlandschaft. Das wäre dann wirklich radikal.
Naja, genau genommen müsstest du hin zum Wittiforst, oder?
Ja, Vitiforst ist auch eine Kultur, die wir schaffen.
Ja, natürlich. Also du, ja, okay. Wenn du es jetzt ins ad absurdum führst, ja, dann solltest du wildgewachsene Trauben am Waldrand pflücken, dort, wo dir keiner auf die Finger haut. Aber das ist ja dann so weit gedacht, dass wir tatsächlich nur noch Jäger und Sammler sind. Ja.
Ja, und ich glaube, du, es gibt da so viele Ansätze. Überleg dir mal, über was wir gerade, wir haben uns selber auch im Weinberg in eine Situation über auf jeden Fall die letzten 200 Jahre mit der Industrialisierung, sage ich jetzt mal, selbstverschuldet hineingebracht, wo wir erst jetzt auch mal wieder lernen müssen, wie kommen wir da raus? Und ich glaube, nur radikal. Ich muss erst mal lernen, an welchen Punkten wir vielleicht ansetzen müssen. Das, glaube ich, ist ein wichtiger Punkt. Ich sage jetzt mal, es fängt ja schon mal an, dass wir Pfropfreben setzen. Es fängt ja schon mal an, dass wir Klone setzen, was wir mittlerweile nicht mehr machen, aber pfropfen müssen wir. Und das hat alles Auswirkungen auch auf das System Rebe, auf die Resilienz der Pflanze. Und das sind Punkte, wo ich glaube, wo wir als Winzer auch mal anfangen müssen, wieder zu lernen, Werbungssystem zu lernen. Das ist für mich auch das Wichtigste im Moment. Wir lernen doch eigentlich nur, wie man die Rebe über den Boden Trauben produziert und das möglichst mechanisiert, möglichst billig. Und dann noch draufschmeißen, was sie braucht. Und wir haben jetzt das ein paar echt. Den Benjamin, auch mein Berater, wo es auch darum geht, über Blattsaftmessungen, über Bodenstrukturmessungen, wie funktionieren die Systeme Boden, wie können wir über Rebenernährung die Pflanzen resilienter machen. Da gibt es unglaublich tolle, spannende wissenschaftliche Themen, wo wir bei uns in der Schule null auf dem Schirm haben. Und da einfach schrittweise zu lernen, was können wir da tun. Und das eine kommt vom anderen. Das ist wie wenn unser Immunsystem besser funktioniert, werden wir auch immer unabhängiger. Aber von heute auf morgen, ohne zu wissen, wie die Dinge zusammenhängen, das halte ich halt für schwierig. Und das ist auch für den Betrieb wirtschaftlich nicht darstellbar, meiner Meinung nach.
Das kann auf jeden Fall herausfordernd sein. Benjamin Epler, hast du gesagt? Okay, weil ich schreibe immer mal wieder so Namen mit von Leuten, die ich mir potenziell mal irgendwann ins Interview krallen müsste. Wäre er so ein Kandidat?
Bestimmt, gerade was das Thema auch Bodenbiom und angeht, es ist also wirklich fantastisch, was er da entwickelt hat und was er für Ansätze auch er hat, wo wir gerade gemeinsam auch dran sind mit verschiedenen Kollegen da, uns nach vorne zu arbeiten. Wir sehen das aber auch, wir haben jetzt so ein ganz neues Blattsaftmessgerät, wo man in Echtzeit die Nährstoffversorgung der Reben sehen können. Und es ist faszinierend, dass in den Vergleichsflächen, also die man biodynamisch bearbeitet und mit noch ein paar Präparate, sondern dass dort die Versorgung der Reben auch sich deutlich verbessert, ohne dass wir aktiv außer ein paar homöopathischen Mittel, sage ich jetzt mal, in Anführungszeichen, was tun müssen, dass welche Kraft auch wirklich im Boden steckt, wenn man es verstehen will zu wecken. Aber wie gesagt, das sind wir am Anfang.
Diese Geräte, sind die irgendwie laserbasiert oder was genau passiert da?
Oh, das ist eine verdammt gute Frage. Das weiß ich gar nicht, wie sie basiert sind. Ich sage jetzt mal so, das macht der Kevin bei uns, die ganzen Messungen. Das ist eigentlich relativ einfach. Das sieht aus wie so eine kleine Pistole. Und das hängst du in dein Smartphone ran und dann kriegst du in Echtzeit, also wir dann die Werte übermitteln und die werden dann ausgewertet. Du kriegst praktisch in Echtzeit deine Werte, deine Versorgungswerte.
Ist das ein Gerät, was sich ein normaler Betrieb auch leisten kann?
Ja, absolut. Das ist nicht mal sehr teuer. Also ich glaube, das je nachdem kostet so ungefähr 2.000 bis 2.500 € im Jahr.
Ach so, die mietet man, oder?
Ja, du musst die Basis-Software-Unterstützung und alles. Du weißt ja, wie das
Okay.
ist. Du brauchst den Support praktisch, ne, dazu.
Weil
Die
das
reine
Thema
Hardware ist,
mit
glaube ich, 1.500 € oder sowas. 1.800.
Weil das Thema mit der Blattsaftanalyse, das hat der Ronald auch angesprochen, weil er sagt, selbst wenn du ein grünes Blatt hast, hast du halt immer mal wieder Mangel im Bereich Bor, im Bereich Selen, in allen möglichen Bereichen, die du einfach nicht siehst und die aber signifikante Auswirkungen auf die Gesundheit deines Weinbergsystems haben. Und wenn ich jetzt höre, okay, du musst das dann in irgendwelche Labors schicken und sonstiges und das wird halt sehr schnell sehr teuer. Aber wenn es solche Geräte gibt, eventuell wäre das mal eine Idee im Sinne des Maschinenrings, dass sich halt Betriebe, die regional nah beieinander sind, solche Geräte teilen, weil ich meine, nicht jeder hat jetzt die Wirtschaftspower von Weingütern Haidlinger. Ja, das ist ja schon klar. Aber man kann sich sowas sehr sicherlich auch teilen dann.
Blut, aber weißt du siehst ja sehr viel draußen. Also fast alle Mangelerscheinungen haben ja auch, kannst du ja erkennen. Nur das Problem ist, dass du sie eben dann im Prinzip zu spät erkennst.
Genau.
Und dann eigentlich erst zeitverzögert reagieren kannst. Und so kannst du im Prinzip sehr fein strukturiert reagieren. Und du siehst natürlich auch, was deine Bewirtschaftungen auch für Einflüsse haben. Du siehst, ob du gegebenenfalls, ob eine Bodenbearbeitung vom Boden direkt kompensiert wird oder Stickstoff eigentlich an die Pflanze freigesetzt wird, direkt, was man ja eigentlich nicht direkt haben möchte. Du siehst zum Beispiel auch, wenn du einen Schnaubschnitt machst, wie sich der pH-Wert verändert und, weil das sind alles wichtige Faktoren, also, wo dir auch die Resilienz der Pflanze mit zusammenhängen. Aber da, ich sage jetzt mal so, ich finde, es ist fantastisch, aber wir sind das, die Ersten, die das, soweit ich weiß, das auch bei den Reben durchziehen, europaweit. Und wir müssen da auch lernen. Das ist immer ein Lernprozess.
Also, was
Wie
ich
du neue
total
Tools
interessant
und neue Werte, dann auch, wie du mit umgehst und was jetzt auch die jeweilige Maßnahme dann für einen Effekt hat.
Was ich total interessant finde, ja, also ich weiß ja, wie es ist, wenn du dich irgendwo ein bisschen so am Randbereich einer Gesellschaft, und auch der Weinbau ist ja eine Gesellschaft, wenn du dich da am Randbereich bewegst, wie der Ronald, du wirst von vielen komisch angeguckt und ausgelacht, aber viele der wirklich bahnbrechenden Ideen kommen halt tatsächlich aus dem Randbereich. Die kommen nicht aus der etablierten Mitte, sondern die kommen da, wo Leute halt an komischem Zeug rumforschen. Und von ihm habe ich das erste Mal von diesen Blattsaftanalysen gehört, dass die in der Praxis eingesetzt werden. Von euch höre ich es jetzt. Du sagst, ihr seid ungefähr die Ersten, die das machen. Ihr
Mit
seid
dem, also
beide.
in der Form, mit dem Gerät, also in der Echtzeit-Bereich,
Also
mit
das
dieser
sind Sachen.
Vernetzung auch untereinander.
Dass das den krass konventionellen Weinbau erreicht, das wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Und auf der anderen Seite denke ich mir dann immer, okay, ja, weißt du, aus dem konventionellen ist es ja einfach, auf die Bios zu zeigen und zu sagen, ja, ihr habt doch alle Dreadlocks und ihr seid dabei diejenigen, die so arbeiten. Ja, das finde ich sehr faszinierend. Also das ist für mich, muss ich sagen, ist es echt überraschend. Das sind, ich treffe im Biodynamischen, treffe ich, oder auch, also im Biobereich, aber generell noch im biodynamischen oder im manchmal auch nicht zertifiziert nachhaltigen, regenerativen, treffe ich auf wissenschaftliches Arbeiten, fundierte Ansätze, Fachkenntnis und eine Ernsthaftigkeit im Umgang mit dem System Weinbau, Boden, Pflanze, Mensch, die ich woanders überhaupt, von der ich gar nicht wusste, dass es existiert. Ja,
Ja,
das ist
das ist ja
so.
eigentlich das Spannende. Also nicht diese Dogmen durchziehen, sondern die Suchenden, sage ich, die Suchenden, die die Dinge verbessern wollen und einen nicht einfach akzeptieren, was dir erzählt wird von den Schulen und von den jetzigen Wissenschaften, die im Prinzip alle am Tropf der chemischen Industrie hängen. Das dürfen wir nicht vergessen.
Ja,
Und
ich meine,
da
klar, ich
liegt ja
habe.
auch großes Einsparungspotenzial für uns.
Wenn du in,
Da
ich
geht
habe in Geisenheim meine Winzerausbildung gemacht, in der Berufsschule Rheingau, und unsere Ausbildungsbücher über Rebkrankheiten, die waren sponsert bei Syngenta, ne?
in meinem Erbslö bringt auch einen wichtigen Beitrag für die Universität bei, aber wir wissen auch, was sie machen. Also, und sie haben gute Lösungen, aber mit denen ich auch relativ sicher funktionieren. Aber wir wollen ja nicht sicher funktionieren, das gehe ich mal zum Anfang zurück. Wir wollen den geilstmöglichen Wein produzieren. Das sind die Typen, die genau hinterfragen.
Wir wollen den
Und sich dann,
geilsten Wein produzieren. Klaus
ja,
Bauer.
und dann,
Ja, finde ich
ja,
gut.
und dann nicht nachlesen, ja, welche Hefe mir dann die Ananas bringt und welche mir was bringt, sondern ich will was Besonderes machen, was mich berührt. Und da gehört sowas dazu.
Erzähl uns mal, wie Klaus in den Traktor gekommen ist, in dem er jetzt sitzt. Was ist der Werdegang von dir?
Ich in den Traktor gekommen bin,
Ja, also
das ist
nicht
das
heute Morgen,
Erste,
sondern
was ich
irgendwie.
toll fand als Kind an der Landwirtschaftstraktor fahren. Also, ich bin als Winzersohn aufgewachsen. Dann hast du natürlich auch immer mitarbeiten gedurft. Und das der tollste Moment war dann, als du auf dem Traktor sitzen durftest. Und ich hab halt mein Herz an den Weinbau verloren. Es ist einfach ein unglaublich toller Beruf. Es gibt nirgendwo, wo du alle Entscheidungen selbst triffst und bis zum Endprodukt auch, du bist ja auch sogar am Kunden, du kriegst auch direkt das Feedback von deiner Arbeit zurück. Und das fasziniert mich einfach. Und diese Arbeit mit der Natur und dass es immer neu ist, dass es immer anders ist, dass du mit sehr viel Respekt arbeiten musst, dass du nicht derjenige, der coole Typ bist, der alles macht oder kann oder weiß, sondern dass du nur mit Respekt und Demut zur Natur ein tolles Produkt kriegst. Und das finde ich toll. Und die Menschen in der Branche finde ich auch super. Die meisten.
Ja, da kann ich nur zustimmen. Okay, also das heißt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, dein Vater war Betriebsleiter und Geschäftsführer von Burg Ravensburg, richtig?
Genau.
Okay. Und du bist dann bei ihm immer mit, hast überlegt, du willst auch Winzer werden und hast dann vermutlich eine Ausbildung gemacht oder studiert oder ein Techniker oder wie genau war dein
Genau,
Werdegang?
also seit ich Kind bin, Weinberg mitgearbeitet, hat mir immer super viel Spaß gemacht, habe dann Ausbildung, Praktika bei Neuberg in Württemberg und in Sonn-Emmio gemacht, habe dann Weinbau Betriebswirtschaft studiert in Heilbronn und war dann ein halbes Jahr auch Praxissemester in Toronto, Kanada. Ja, und dann habe ich die Verantwortung für den Betrieb übernommen. Habe während dem Studium schon die Verantwortung 92 vom Keller übernommen und dann 95 danach am Studium für den ganzen Betrieb.
Ja. Und du bist im Verband aktiv, richtig?
In welchem Verband?
Genau. Das ist mir nämlich mittlerweile auch passiert. Ich bin ja recht stark in Baden und in Württemberg mittlerweile vernetzt und im Grunde, egal mit wem ich spreche, dein Name fällt innerhalb von einer Stunde.
Okay.
Ja. Also sei das jetzt bei, dass du in irgendwelchen Zertifizierungsprojekten dabei bist oder in irgendwelchen Forschungsprojekten mit Unis oder im Weinbauverband oder sonstiges, du lebst Weinbau richtig, oder? Also alle Facetten davon.
Ja, also ich versuche mich da einzubringen, wo ich glaube, dass ich was nützen kann. Also ich bin im Badischen Weinbauverband. Also ich war auch schon Vizepräsident vom Badischen Weinbauverband. War schon Vorsitzender vom VDP Baden. Im Moment bin ich in der Schutzgemeinschaft drin. Da geht es ja um diese Thematik, das neue Weingesetz mit der Lagenklassifizierung, bla bla bla. Bin einer der drei Weinbausprecher von Demeter. Bin beim VDP sehr engagiert, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, insbesondere auch die Drohnen-Thematik und die Kaliumphosphonat-Thematik.
Und wie bringst du das alles unter einen Hut mit nebenbei noch ein großes Weingut leiten? Weil ich meine, ihr seid ja dreistellig in den Hektarzahlen jetzt.
Indem, dass ich meine Telefontermine auch mal vom Traktor aus machen
Ja, gut,
kann.
das. Okay, das kriege ich mit. Ja, nee, finde ich sehr, sehr cool.
Also vielleicht nochmal dazu ein Wort. Ich bin kein Enter-Typ. Ich muss da nicht. Aber ich versuche da mitzuwirken, wo ich auch was bewegen kann für den Weinbau und für das Thema Bio und Biodynamie in Deutschland. Das sehe ich auch als Verantwortung, muss ich sagen.
Ja, ich
Und da
finde
muss ich
das
mir die
toll,
Zeit
weil
auch manchmal nehmen.
du nimmst halt auch eine interessante Rolle ein, weil du bist halt wirklich dadurch, was du alles schon gemacht hast, auch im Verband und im VDP und so, du bist halt extrem renommierter Typ, also innerhalb der Branche. Jeder weiß, wer du bist, auch regional und überregional. Und wenn du halt bestimmte Wege beschreitest, dann hat das Zugkraft. Ja, also mit Sicherheit sind die Sachen, die ihr macht und die ihr gut macht, Dinge, die andere dann imitieren. Und das finde ich sehr interessant, also dann auch mal nachzuforschen, wer ist eigentlich dieser Klaus, ja, und warum macht er das alles? Ja, das ist
Es ist ja aber auch Sinn und Zweck dessen, wenn es ist ja eigentlich das beste Kompliment, wenn du nachgemacht wirst. Also ich weiß es auch noch, wo ich nach Tiefenbach gekommen bin, 2008. Da war ich natürlich bei allen der Spinner, also außerhalb vom Betrieb, leider im Betrieb teilweise, aber und was ich gemacht habe und Begrünung und Bio und bla bla bla. Und mittlerweile machen viele Engagierte auch. Machen wieder Begrünungen, machen die Dinge, die wir auch machen, weil sie an Biodynamie glauben, sondern weil sie einfach sehen, dass es funktioniert draußen.
Ja.
Und es sind dann tolle Momente, wenn du draußen einen Winzer triffst, das nicht negativ gegen konventionelle. Du kannst auch, wenn du in Genossenschaften bist, das kostentechnisch gar nicht darstellen, oftmals. Aber wenn du siehst, dass Bauern in der Regel einfach auch gute Bauern sein, dass er sagen, boah, aber hey, das sieht bei euch super aus. Was habt ihr denn gemacht? Und wenn sie dann auch im ersten Moment vielleicht mal den Kopf schütteln, siehst du, dass sie dann noch ein Jahr später auch den Weg gehen. Und das ist für uns auch ein schönes, tolles Kompliment. Aber das ist ja auch, so soll es ja auch genau sein.
So soll es tatsächlich sein. Ich nehme in der letzten Zeit in vielen Betrieben eine Art Gesinnungswandel wahr, weil Gesinnungswandel nicht unbedingt eine Offenheit gegenüber nachhaltigerem Gedankengut, auch wenn ich das Wort Nachhaltigkeit überhaupt nicht mehr leiden kann. Aber also dieses Thema Therapreta, die Offenheit für Bio, die Offenheit für Piwis, ja, also du wirst ja im Weinbau im Moment muss ja richtig viele Kröten schlucken, sogar dass es Wein ohne Alkohol geben soll. Gott behüte, ja. Aber ich merke, dass da ganz viele Menschen, die eher aus sehr konservativ konventionellem Gedankengut kommen, einfach sich diese Dinge angucken und mit so einem gewissen Cherry-Picking anfangen und sagen, ja, das ist gar nicht so schlecht, das ist gar nicht so schlecht, das ist gar nicht so schlecht. Und vielleicht ist das genau dieser Weg, den du auch beschrieben hast, dass du halt einfach ein Suchender bist, der den verdammt nochmal geilsten Wein machen will, den es gibt. Und im Endeffekt landet man halt dann bei dieser Art von Weinbau. Ist das ein unweigerlicher Weg oder glaubst du, es gibt noch andere Wege?
Ich glaube, das ist ein Weg, der ziemlich sicher so vorgezeichnet ist. Ob er exakt so für jeden funktioniert in seinem betrieblichen Kontext und wo seine Weinberge sind und eventuell, ja, aber ich glaube, da muss ja jeder seinen Weg finden. Aber die Themen, die wir im Bio- und Biodynamischen machen, das sind maßgebliche Themen, die für alle gelten. Und ich glaube, da kommst du automatisch auf den Weg. Das, was ich am Anfang gesagt habe, wenn ich mir die Top-Betriebe anschaue, die haben vielleicht noch nicht sind noch den Weg vielleicht noch nicht gegangen, aber die sind ganz, ganz nah dran.
Und mit wie viel Angst hat das zu tun? Also wenn du umstellst oder halt weißt, okay, ich habe durch die Umstellung mit niedrigen Erträgen zu tun. Ich habe vielleicht auch mal sogar richtige Ausfalljahre. Das ist ja nicht, das ist also sowohl als Inhaber als auch als Betriebsleiter, du hast ja eine enorme Verantwortung, die du zu tragen hast.
Man hat natürlich schon auch Bedenken. Ich sag mal so, ich habe vorhin das Thema Pflanzenschutz angesprochen. Als wir Bio angefangen hatten, hatten wir noch phosphorige Säure, hatten also Pyrophil besser im Griff. Das ist für uns im Moment das größte Problem, wenn wir es gestellt sehen, in unserer klimatischen Situation. Viele Dinge, wo man befürchtet hat, sind nicht eingetreten. Viele Dinge sind anders eingetreten. Also als wir 2010 wir zertifiziert uns haben, dann hatten wir noch Kaliumphosphonat. Das war Peru eigentlich relativ gut im Griff. Aber dass man wirklich weniger Ernten hat, muss ich natürlich auch so rumsehen. Wenn ich eine maximale Menge produzieren will, dann hat Bio mit Sicherheit einen Nachteil, weil wir keine konventionellen Mineraldünger haben, Salzdünger. Auf der anderen Seite glaube ich, dass die Dünger mit das Schlimmste sind, was wir unserem Boden tun können und auch unseren Pflanzen. Wenn wir aber auf Qualität setzen, dann glaube ich nicht, dass Bioanbau ein viel größeres Ertragsrisiko hat, weil wir natürlich durch unsere Bodenverbesserung, Humusaufbau und. Automatisch auch bessere Wasserversorgung generieren und auch ertragsstabiler sind. Wir sind auch weniger fäulnisanfällig, weniger Botrytisanfällig. Das war eigentlich am Anfang so schon auch von uns ein großes Bedenken. Boah, wie sieht es mit der Botrytis aus? Weil das war, finde ich, beim Konventionellen das größere Problem ist. Mit Botrytis haben wir deutlich weniger Probleme mittlerweile im Bioanbau. Also ja, es sind immer Gefahren, aber es sind auch, ja, man muss vielleicht auch mal mutige Schritte tun, weil ich immer in der sicheren Box sitzen bleiben, bringt einem ja auch nicht weiter. Und das für uns in Deutschland die Produktion von billigem Wein nicht funktionieren kann, das brauche ich dir als Kostenrechner nicht unbedingt sagen, oder?
Nicht direkt, ne?
weil wir müssen eigentlich genau den Weg einschlagen, dass wir uns über ein authentisches, besonderes Produkt absetzen. Weil da sonst ist Deutschland als Produktionsstandort zu teuer.
Ja, es ist ein komischer Hybrid in Deutschland. Wir sind zu groß, um klein und nur High-End zu sein und zu klein, um groß zu sein gleichzeitig, weil wir einfach mit den Kampfpreisen von anderen Weinbaugebieten nicht mithalten können. Aber gut, das ist ein wirklich anderes Thema. Weinbaupolitik wollte ich jetzt heute mit dir nicht so richtig aufmachen, sondern ich wollte ein Thema aufmachen, die Kostenrechnung. Du hast es eben schon angesprochen. Das war für mich, als ich dich kennengelernt habe. Ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, 5, 6 Mal länger intensiv miteinander gesprochen, war das, ich glaube, du warst eine der Personen, vor der ich am meisten Angst hatte im Gespräch tatsächlich. Ich dachte, oh, der nimmt mich gleich komplett auseinander. Ja. Und wir haben uns beim letzten längeren Telefonat, haben wir uns sehr über das Thema der Deckungsbeitragsrechnung unterhalten. Und du hattest da ein paar interessante Ansichten dazu. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Das Thema begegnet mir immer wieder, dass ich mit Winzern darüber spreche. Und immer wieder komme ich an den Punkt, wo ich eigentlich auf die Idee komme, am liebsten würde ich dich hier zitieren. Und deshalb dachte ich, ich lade dich einfach mal ein, über dein Gedankengut zur Notwendigkeit oder Sinnhaftigkeit einer Deckungsbeitragsrechnung, dich darüber zu fragen und das hier nochmal öffentlich darlegen zu lassen, wie du darüber denkst. Für diejenigen, die jetzt gar nicht so richtig Ahnung haben, kannst du noch mal einfachst beschreiben, warum deiner Meinung nach eine Deckungsbeitragsrechnung gemacht wird und wieso sie im Weinbau eventuell sinnvoll oder nicht sinnvoll ist?
Ja, okay. Deckungsbeitragsrechnung ist ja immer die Thematik, dass ich unter Vollkosten gegebenenfalls andere Entscheidungen treffe wie unter Teilkosten. Wie kann man das einfach klären? Im Prinzip geht es darum, bei der Teilkostenrechnung, bei der Deckungsbeitragsrechnung, die Fixkosten erstmal außen vor zu lassen. Sag jetzt mal so, und die dann über den Deckungsbeitrag zu generieren. Die variablen Kosten werden eigentlich definiert als Kosten, die direkt mit dem Stück, erzeugten Stück in Verbindung gebracht werden können. Und die Fixkosten werden eigentlich so definiert als die immer da Kosten, wie man so schön heißt. Das heißt, die Kosten, selbst wenn ich nichts mache, habe ich trotzdem die Kosten, das sind wie Gebäudemieten, meine ganzen Maschinen, die zwar keinen Diesel brauchen, aber ja Abschreibungen haben und und. Das wären die Fixkosten. Und da geht es sehr stark darum, wie ich die Betrachtung mache und wie ich das dann letzten Endes auch zuordne. Und ich habe ja darüber meine Diplomarbeit geschrieben und hatte da auch eben einen Diskurs mit meinem Professor, wie ich das definieren sollte, könnte oder wie eigentlich die richtige Herangehensweise für den Weinbau ist. Habe ich das so versucht zu erklären? Nee, habe ich nicht. Du bist nicht begeistert von meiner Antwort, glaube ich. Oder?
Naja, doch vom Prinzip. Ich erinnere mich an unser Thema zurück und daraus ergeben sich die Fragen, die ich jetzt stellen werde. Nämlich, du hast eben jetzt über fixe und variable Kosten geredet. Und so ging das auch bei uns los, dass ich ein Problem damit hatte, nach Lehrbuch fixe und variable Kosten im Weinbau zu unterscheiden. Weil variabel heißt ja eigentlich, dass es pro Stück oder pro Produktionseinheit oder sowas ansteigt, also dass es stückabhängig ist. Wenn du jetzt aber klassisch nach Lehrbuch anfängst, Kostenrechnung zu machen, dann ist zum Beispiel sowas wie Dünger wäre variable Kosten, wo ich sage, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Also ich kann doch düngen und einen kompletten Ernteausfall haben gleichzeitig. Und dann kamst du mit dem Thema, dass du fix und variabel eigentlich gar nicht so sehr ans Stück bindest, sondern dass du das daran bindest, ist es flächenabhängig oder nicht?
Das ist genau das auch die Definition, die ich es in meiner Diplomarbeit gemacht habe. Und zwar, logisch kann man sagen, okay, Dünger ist eine variable Kosten, weil ich muss ihn ja nicht unbedingt rausschmeißen. Sag jetzt mal so, dann schmeiße ich ihn nicht raus, dann habe ich die Kosten nicht. Das ist für mich, wie ich die Kosten sehen würde, eigentlich keine Option. Weil dann habe ich eigentlich einen Effekt, der sich auch auf meine Wirtschaftsweise auswirkt. Ich glaube, du musst wirklich rangehen und sagen, okay, was produziere ich im Weinberg? Ich produziere Trauben. Bedeutet, alle Kosten, die direkt auf den Ertrag sich auswirken, auf meinen Flächenertrag, die sind variabel. Alle anderen Kosten wären Fixkosten. Und meiner Meinung oder meiner Theorie nach, und da schließen sich auch der ein oder andere an, ist, dass wir im Weinbau maßgeblich Fläche bearbeiten und nicht Trauben. Somit wäre, ich sitze jetzt gerade auf dem Traktor, das ist ein gutes Beispiel, mache Pflanzenschutz. Wenn ich keinen Pflanzenschutz mache, spare ich Geld, aber ernte keine Trauben mehr. Also ist die Definition als Variable wäre Quatsch. Aber ich fahre Strecke, ich fahre Fläche ab. Und das ist völlig unabhängig von meinem Traubenertrag. Ich bin jetzt gerade in einer GG-Fläche drin, da wollen wir in Kapellenberg, da wollen wir 30 bis 40 Kilo ernten. Ich sichere durch den Pflanzenschutz meinen Ertrag, aber ich habe keinen direkten Mengeneffekt. Und es gibt für mich draußen im Weinberg fast keine Arbeit, die ausschließlich Traubenertrags- oder maßgeblich traubenertragsabhängig ist. Selbst wenn ich mit Hand ernte, ist es so, dass wenn mehr Trauben drin hängen, ist die Ernte schneller, wie wenn weniger Trauben drin hängen. Aber nicht linear, sondern wenn weniger Trauben drin hängen, der Aufwand pro Kilo höher und bei weniger. Also das kann ich bei mehr weniger, sorry. Also deshalb sehe ich es. Die Fixkosten ist meine Entscheidung eines Betriebssystems, für das ich mich entscheide. Also wenn ich ein Premium-System mache, dann brauche ich eben viel mehr Handarbeit, nach unserer Meinung nach, also ausbrechen, entgeizen, gegebenenfalls Ertragsreduzierung und. Und das ist mein Fixkostenblock für die Erzeugung. Und dann habe ich dann praktisch meinen Flächenertrag. Optimal ist dann, wenn ich meinen Zielertrag erreiche, was ich aber auch nicht immer schaffe. Und dann habe ich praktisch meine Kosten im Weinberg. Das würde ja letzten Endes bedeuten, ich habe im Sinne der Deckungsbeitrag, der variablen Kosten, eigentlich im Weinberg gar keine variablen Kosten.
Ja,
Ist genauso
das
beim
war eine
Heffen. Wenn
Frage.
ich eine Gruppe beim Heffen durchschicke, die arbeiten Zeilenlänge, die arbeiten nicht, Traubenzahler wird. Das ist, das ist, ich habe vielleicht nur beim Rebschnitt, dass ich da ist eher stockabhängig. Ich brauche bestimmte Zeit pro Stock. Trotzdem, wenn ich mehr Stöcke in der Reihe habe, bin ich nicht doppelt so schnell oder doppelt so viele Stöcke, bin ich nicht doppelt so schnell, wie wenn ich die halb so viele Stöcke auch habe. Also ist auch nicht
Das
100% korreliert,
ist
ne?
vom Prinzip genau das Thema, an dem ich mich auch aufgehängt habe. Und ich hatte da mittlerweile auch schon gerade im Privaten ein paar relativ hitzige Diskussionen mit verschiedenen Leuten, die im Weinbau sind, teilweise in irgendwelchen Verbänden, teilweise auch jetzt in irgendwelchen staatlichen Kontrollgremien oder so, oder teilweise auch aus der Lehre, die gesagt haben, ja, das ist falsch, du musst unbedingt den Deckungsbeitrag ausweisen können und so. Und dafür musst du strikt zwischen Fix- und variablen Kosten im Weinbau unterscheiden. Da habe ich gesagt, ja, aber das ist doch vorne und hinten Schwachsinn, weil guck mal, wir haben Betriebe, die sehr stark mit saisonalen Arbeitskräften arbeiten. Das ist per Definition, sind das variable Kosten. Ja, weil das ist ein Gehalt, was ich, oder eine Zeitarbeit praktisch, die ich einkaufe, die muss ich nicht einkaufen. Aber wenn ich die rausnehme, um eine Deckungsbeitragserhöhung zu machen, dann werde ich der Realität überhaupt nicht gerecht. Kein bisschen. Ja, und das heißt, auf der einen Seite, du kannst praktisch eine Kostenrechnung nach Lehrbuch machen, kannst irgendwelche Deckungsbeiträge ermitteln. Und das war bei uns auch das riesige Thema, wo sie gesagt haben, ja, deine Kostenrechnung, die macht ja gar keine Deckungsbeitragsrechnung, wo ich gesagt habe, ja, weil ich den Sinn da drin nicht sehe. Ich verstehe nicht, was mir diese Information bieten soll. Ich habe ja nicht mit Industrieanlagen zu tun, die 24 Stunden unter Vollauslastung laufen und dann meinetwegen noch ein bisschen Überproduktionsmenge vergünstigt irgendwo in den Markt reinschießen, um ihre Deckungsbeiträge reinzukriegen. So funktioniert doch kein Weingut. Ja, sondern ich habe doch mit kleineren Betrieben zu tun, die, wie du sagst, ihre Arbeit machen, ob sie ernten oder nicht. Und das ist doch eine völlig andere Wirtschaftssituation.
Ja, das wäre ja dann, wenn ich Frost habe und keinen Ertrag habe, muss ich ja trotzdem mein Weinberg
Musst du
arbeiten.
trotzdem. Genau.
Ich muss auch Pflanzenschutz machen. Also ich verstehe nicht, warum man da so verkopft hingeht. Ich finde, da sollte man so in diesen klassischen Ansatz gehen. Variable Kosten sind Mengen ab, direkt mengenabhängige Kosten, wie Flaschen zum Beispiel, wie Kapseln, wie Korken,
Ja, aber
wie der
dann gibt es
Lohnabfüller,
ja für
der pro
Weinbau,
Flasche abrechnet.
dann gibt es ja fast nur, also fast bewusst, aber wirklich eigentlich fast nur stückvariable Kosten im Weinbau.
Ja,
Also dann
also
wird es sehr
eigentlich.
schwer, variable Kosten zu finden.
Ja, das ist ja genau, das ist genau meine These. Ich habe es da auch mit den Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern schon drüber gehabt, wenn es dann auch um Kostenanalysen oder sowas drum geht. Unser Problem ist, dass wir Fläche arbeiten. Wir haben Kosten pro Hektar für ein Bewirtschaftungssystem. Bei uns gibt es im Prinzip drei Systeme. Einmal die Basis, einmal die Orts- und Erstenlagen und dann kommen die großen Gewächse. Und die haben übers Jahr einen bestimmten Aufwand. Zwar mit dem Zielertrag, aber der Zielertrag ist von der Natur abhängig am Ende des Tages mit. Und dann ist es eigentlich zu 100% fast alles Fixkosten. Ja.
Ja, das ist
Und ich
genau
habe
das. Also
eine Produktion pro Kilo.
ohne dass ich es gelernt habe, weil auch damals, als ich in Geisenheim war, ich habe das nicht wirklich mit viel Leidenschaft belegt, dieses Fach. Ist mir das jetzt durch den Beratungsring, wo wir das, ich meine, du bist ja selber durch das System durchgelaufen bei uns, ist mir das gekommen, dass ich gedacht habe, das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ja, und ich habe mir wirklich sehr viele Kostenrechnungsvorlagen runtergeladen. Du kannst teilweise online findest du 20 Jahre alte Excel-Tabellen und alles Mögliche aus Österreich, aus der Schweiz, wirklich, es gibt sehr, sehr viel. Und überall wird diese Deckungsbeitragsrechnung so krass ins Zentrum gestellt, wo ich gesagt habe, ich verstehe das nicht. Was wollen die denn damit alle? Ja, kannst du mir das erklären?
Ich kann es nicht erklären, weil ich habe es nie verstanden, was sie damit wollen.
Das fand ich
Weil
so faszinierend, ja. Ich hab so eine Angst vor dir gehabt, weil ich wusste, du kennst dich mit dem Thema aus und jetzt im Endeffekt entdecke ich einen Menschen, der genau den gleichen Gedankengang hat wie ich. Ja, was soll
wie
das?
gesagt, ich habe das war das Thema meiner Diplomarbeit. Genau, das war das Thema. Und das war auch das Ergebnis der Diplomarbeit, dass wir im Prinzip draußen in den Weinbergen keine variablen Kosten haben.
Und hast du deshalb eine schlechtere Note bekommen?
Nee, ich habe meine Note war, glaube ich, 1,8 oder sowas. 1,7
Okay.
war eine ziemlich gute Note sogar für bekommen. Aber ich habe das auch mit meinem Professor so besprochen und so abgestimmt. Und er hat dem auch dem Ganzen zugestimmt. Der fand das auch den richtigen Ansatz, weil das Interessante war ja, meine Diplomarbeit hatte den Auftrag, eine Deckungsbeitragsrechnung für den Weinbau zu entwickeln, weil es vorher noch nicht gab, richtig. Und
Und dann kommst du damit raus,
letzten
dass du
Endes war
keine
mein
Kostenrechnung
Ergebnis genau, dass ich eigentlich
bekommst.
keine variablen Kosten habe
Ja.
und mein Deckungsbeitrag erst auf der Ebene Flaschenwein eigentlich bestimmen kann. Und dann habe ich auch eine Deckungsbeitragsrechnung am Ende. Ich muss nur wissen, entscheidend, wie meine Kosten im Weinberg sind, was das bedeutet dann für
Ja, ich
mich.
finde das interessant, weil ich bin auf der Suche nach, wie gehen Winzer damit um, bin ich auch auf irgendwelche alten Weinforen im Internet gestoßen und so, wo dann halt auch irgendwelche Traubenproduzenten miteinander gesprochen haben, wie sie den Deckungsbeitrag im Weinberg verbessern können und so, wo ich gedacht habe, ich glaube nicht, dass das so relevant ist tatsächlich. Also
Ja,
ja,
gut.
wenn du Deckungsbeitrag mit Vollkosten gleichsetzt, okay, dann ja. Aber ansonsten, ich habe es nie verstanden. Was genau soll dir die Information bringen? Und vor allem, ich habe auch noch so eine andere Thematik damit, an der ich mir im Moment die Zähne ausbeiße. Wenn ich in Gesprächen oder in irgendwelchen Podiumsdiskussionen darüber höre, was für einen Mindestpreis für Wein oder für Fasswein muss ein Betrieb denn kriegen, habe ich den Eindruck, dass oft mit dieser Deckungsbeitragsmethode gerechnet wird, wo es dann eher doch viele variable Kosten gibt. Und dann gesagt wird, der Deckungsbeitrag muss mindestens irgendwie, was weiß ich, 90 Cent sein oder 1,20, wo ich denke, nein, nein, das funktioniert so, der Betrieb ruiniert sich dadurch.
Ja, wenn ich halt Deckungsbeitrag verwechsle mit Ertrag, dann habe ich, dann kann ich das nachvollziehen, logisch. Wie verbessere ich meine Ertragssituation im Betrieb? Das ist ja genau die wichtige, legitime Frage. Aber bedeutet das dann für mich, dass ich, es muss ja nicht automatisch bedeuten für mich, dass ich dann variable und fixe Kosten habe. Ich glaube, da ist das Wording falsch einfach. Dass ich mich darüber unterhalte, wie schaffe ich, was muss ich tun als Fassweinbetrieb, um meinen Ertrag zu verbessern, um eben zu diesen Preisen liefern zu können. Das ist eine sehr legitime Betrachtung von einem Betrieb und eine wichtige Betrachtung. Aber es hat mit Deckungsbeitrag nichts zu tun. Wenn
Naja,
ich anstatt einen
gut.
Vollernter, anstatt einer
Ja,
Handkäse einen
und.
Vollernter einsetze, dann verändere ich natürlich meine Stückkosten.
Das vom Prinzip ja und nein, weil mit der Logik, die du hier ansetzt und der ich mich auch wirklich ungefragt 100% anschließe, wenn du im Fasswein- oder Traubenproduktionsbereich unterwegs bist, hast du es fast ausschließlich mit Fixkosten zu tun. Das heißt, dein Deckungsbeitrag entspricht mehr oder weniger deinen Vollkosten. Und die einzige Möglichkeit, die dir bleibt, ist dann den Ertrag hochzuballern. Oder
Genau.
dieses
Eben.
Vermarktungsproblem drin zu sein, wo andere Qualitätskriterien gelten, die eben bestimmte ertragsreduzierende Arbeiten entsprechend honorieren.
Ja, ich muss entweder meinen Ertrag hochfahren oder ich muss letzten Endes, aber ich habe trotzdem dann bei gleichen Kosten, also sind wir wieder bei komplett Fixkosten, oder ich muss meine letzten Endes meine Kosten pro Hektar runterfahren, dann verbessere ich auch wiederum meine Kosten. Das sind die zwei Ansatzpunkte. Das hat aber mit Deckungsbeitrag für mich, mit Deckungsbeitrag definitiv nichts zu tun. Das hat mit Kosten. Einsparungen zu tun und Möglichkeiten, das zu tun, aber pro Flächeneinheit. Es wird natürlich immer wieder aufs Kilo umgerechnet. Logisch, aber das ist dann auch nur eine jährliche Zahl. Weil
Ja, ich
klassisch
wollte.
ist, eine Füllmaschine, die 2.500 Flaschen pro Stunde macht, da kostet mich die Flasche, was weiß ich, 12 Cent oder die Flasche, weil die genau das laufen lässt.
Ja.
Und wenn ich mir eine teurere Füllanlage kaufe, dann hab ich auch höhere variable Kosten pro Stück. Wenn sie schneller wird, habe ich geringere variable Kosten pro Stück. Aber unser Problem beim
Aber wenn
Weinbau ist
sie dir
einfach,
selber
dass wir
gehört,
ja den.
sind es denn überhaupt variable Kosten, wenn sie dir selber gehört, oder sind es nur variable Kosten, wenn du sie aber von einem Lohnfäller dir holst?
Ja gut, das ist wieder super, weil wenn sie mir selber gehört, dann habe ich ja praktisch die Investitionskosten. Und
Ja.
wir sind natürlich dann abhängig davon, wie viele Flaschen ich wiederum fülle im Jahr. So berechnet ja auch der Lohnfüller seine Stückkosten, die er mir selber in Rechnung stellt.
Ja, klar. Ja, es ist ein interessantes Thema. Also der Bereich der Kostenrechnung im Weinbau, je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr merke ich, warum das Angebot da so mau gesät ist. Weil es wirklich anders ist als in einer normalen Fertigungskette, wo du einfach ein bestimmtes Stück einkaufst, durch irgendeinen Prozessschritt durchjagst und an einen weiterverarbeitenden oder vermarktenden Betrieb verkaufst. Also wir sind wirklich einfach in einer komplett anderen Situation. Jetzt stellt sich zum Beispiel mir eine Frage. Und zwar, ich habe, wann war denn das? Bevor ich mit dem Beratungsring angefangen habe, habe ich eine Umfrage bei 109 Weingütern, die ich damals in der Beratung gehabt hatte, gemacht. Wer von denen re eine regelmäßige Vollkostenrechnung macht? Drei haben ja gesagt. Also das heißt, weniger als 4% sind das. Ziemlich genau 4%. Bei euch ist es ja so, ihr seid da relativ gut aufgestellt als Betrieb. Glaubst du, dass das ein Luxus ist, den man sich leistet, oder ist das eine Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Betrieb?
Ich glaube, dass es extrem wichtig ist, seine Kostenstruktur zu kennen und auch sich zu überlegen, wo ich was verbessern kann, auch zu überlegen, ob ich bereit bin, was zu investieren oder nicht in einen bestimmten, ich sage jetzt mal, einen bestimmten Wein und oder. Also ich glaube, also ich muss auch meine Kosten kennen, wenn ich wirklich wirtschaftlich erfolgreich arbeiten möchte und will. Also das halte ich für. Und ich muss ja auch wissen, wie ich meine Preise am Markt finde. Weil ich sage jetzt mal so, wenn ich zu teuer produziere, hier habe ich nur zwei Möglichkeiten. Entweder muss ich meine Kosten senken oder ich muss meinen Preis erhöhen können. Es gibt ja nur die zwei Möglichkeiten. Und wenn ich meinen Preis nicht erhöhen kann und nicht Kosten senke, dann beute ich mich aus und irgendwann ist der Betrieb pleite. Und ich glaube, dazu sollte ich schon meine Struktur kennen und was auch bestimmte Produktionsfaktoren, das heißt steile Weinberge und, was es bedeutet, auch die zu bewirtschaften. Wir haben jetzt auch einige alte Weinberge rauskauen, weil wir einfach sagen, der Ertrag steht nicht mehr in Relation zu den Kosten. Wir müssen jetzt neu pflanzen, weil wir zu viele Feldstücke und haben. Weil wir sind wir wieder bei dem Thema, wir arbeiten die gleiche Fläche beim gleichen Aufwand praktisch und ernten nur noch 70%. Und können das dann aber letzten Endes mit dem Marktpreis kompensieren. Dann muss ich mich auch, muss ich solche Entscheidungen treffen, die sollte ich eigentlich kennen, diese Zahlen. Auch was ich für eine Flasche Wein eigentlich nehmen sollte, in welchem Segment mindestens. Das ist natürlich nicht immer funktioniert, dass ich dann eine Mischkalkulation über Jahre machen muss, ist auch klar, weil wenn ich Frost habe und 60% meiner Menge verliere, ich kann nicht morgen die Weine alle doppelt so teuer verkaufen. Aber ich muss mir auch beim guten Jahrgang so viel Puffer schaffen, da sind wir wieder bei diesem Puffer-Thema, dass ich die Möglichkeit habe, solche Ereignisse, die einfach passieren und zukünftig ja weiter passieren werden, auch zu kompensieren.
Was hat dich denn damals dazu geführt, deine Diplomarbeit über ein solches Thema zu schreiben? Weil du hättest ja auch über irgendwas anderes, über irgendwas Önologisches oder Weinbauliches schreiben können.
Ja, ich fand, über das Thema hat man sich relativ wenig Gedanken gemacht damals auch noch. Und das Studium Weinbau Betriebswirtschaft war ja, ich war erst der zweite Studiengang. Und da war auch schon ein bisschen Bestreben, diese betriebswirtschaftlichen Aspekte wirklich zu beleuchten. Und das war auch da habe ich das Professor vorgeschlagen und er fand es cool. Also was mich direkt dazu bewogen hat, aber ich glaube, es war wirklich auch so mein Wissensdurst, einfach mal zu wissen, wie sind die Kosten von verschiedenen Rebsorten, von verschiedenen Weinbergen, von verschiedenen Bewirtschaftungssystemen, von auch Steilheit abhängig, auch mal da so ein bisschen mehr Wissen zu erreichen darüber, wie die Strukturen sind und was das auch für mich bedeutet, wenn ich eine Entscheidung für eine Steillage treffe oder wenn ich eine Entscheidung für eine Rebsorte treffe und.
Also das heißt, dass du dein Bauchgefühl praktisch um so eine betriebswirtschaftliche Faktenlage ergänzen kannst.
Richtig, genau. Um dann natürlich aber auch zu schauen, dass ich wirtschaftlich die Wirtschaftlichkeit generieren kann zukünftig oder verbessern kann eigentlich.
Und wie bringst du beides unter einen Hut? Weil ich habe jetzt mit verschiedenen Winzern gesprochen, die auch teilweise sehr genau wissen, was wir tun, und die gesagt haben: Ja, Diego, du kannst doch jetzt nicht anfangen, dann zu sagen, ja, dann verändert die Küvettierung, dass da Produkte entstehen, die eine entsprechende Händlermarge haben und so. Wein ist ein sensorisches Produkt, Wein ist nicht ein betriebswirtschaftliches Produkt. Das ist so die Gegenmeinung, die mir entgegenschlägt, dass gesagt wird: Wenn ich da zu viel Wirtschaftlichkeit drauf mache, leidet meine Produktqualität darunter.
Ja, so, es ist aber nur so lange richtig, wie ich meine Produktqualität dann auch bezahlt bekomme. Das ist ja subjektiv von mir als Winzer. Das macht uns dann auch so ein bisschen zum Künstler, sage ich jetzt mal so. Nee, das mache ich nicht. Das hat einen wirtschaftlichen Aspekt, aber ohne Wirtschaftlichkeit können unsere Betriebe nicht überleben. Also das ist schon, es sind aktive Entscheidungen, die jeder für sich treffen muss, die auch legitim sind. Vielleicht das Gewinn nicht so zu machen oder kostentechnisch besser darzustellen. Aber wenn es, wie ist es, wenn es den Weinstyp für den Kunden nicht schadet, dass der Kunde sagt, boah, das ist aber super, dann müssen wir auch auf Wirtschaftlichkeiten achten. Wir können auch nicht unnötig ständig Ertrag reduzieren und praktisch Wein für das Kilo, also der Wein für 5, 6 Euro den Liter erzeugen und dann sagen, ich verkaufe es nur für 3 Euro. Das funktioniert betriebswirtschaftlich nicht. Ich glaube, das brauche ich dir nicht zu sagen. Und dann ist
Aber
natürlich die.
es ist eine Situation, die ich ständig antreffe. Also genau das, was du auch beschrieben hast, dass weißt du, ich sitze mit Winzern, wir sprechen die Weine durch, du hast das ja auch schon erlebt. Und dann kommt da halt entweder so ein Basis-Cuvée oder schlimmer noch, es kommt ein Liter Wein auf den Tisch, wo ich sage, ja, also ich muss dir jetzt hier die Nachricht überbringen, dass du mit jeder Flasche einen Euro verlierst. Das ist nicht so, dass du da ein Geldwechselgeschäft hast, nein, du zahlst drauf. Und ich kenne meine Winzer mittlerweile ganz gut und ich bringe dann öfter mal die Vermutung, dass ich sage, kann es sein, dass bei dir alle Weinberge gleich bewirtschaftet werden und dass du auch bei diesen Weinen handentblättern gehst, Traubenteilen gehst und das volle Programm machst und deshalb irgendwie halt Literweine mit 4, 5 oder vielleicht 6.000 Liter pro Hektar erntest und im Endeffekt halt die Hälfte davon auf die Flasche bringst, die defizitär abverkaufst und noch eine Übermenge hast, die du dann zu 60 Cent auf den Fassweinmarkt klopfst. Und dann wird sehr oft gesagt, ja, das ist genau das, was bei uns passiert. Ja, und dann sage ich halt, okay, aber dir muss bewusst sein, dass du halt mit einem großen Teil deiner Ernte hochgradig defizitär umgehst. Und dann kommt das Gegenargument, ja, aber wenn ich das nicht mache, dann leidet meine Weinqualität darunter. Wie löst man denn dieses Dilemma auf in deiner Erfahrung?
Du kannst das Dilemma nur auflösen, indem das dir bewusst ist, dass es eine falsche Denke ist. Also das ist ja auch, es war auch lange Arbeit bei Heidinger Burg Ravensburg, eigentlich dieses Denken auch für alle durchzusetzen, dass es eben verschiedene Weinberge gibt und mit verschiedenen Produktionszielen. Und oftmals ist es ja genau so, dass, ich sage es mal so rum, wenn ich eine Literflasche zu stark reduziere, dann hat sie auch ihren Sinn nicht mehr erfüllt, einen leichteren Wein zu sein. Weil wenn sie genauso gut ist wie meine Dreiviertel-Literflasche, mache ich was falsch.
Es
Im
ist
ganzen
oft der Fall.
System, in meinem System mache ich dann was falsch, in meiner Denke mache ich was, glaube ich, was falsch. Ist da toll für den Kunden, aber letzten Endes, ja, lege ich drauf und bringt nichts. Also, man muss schon klar sein, das ist bei uns, Weinberge für die Basis müssen ganz andere Produktionsziele erfolgen. Sind auch natürlich auch flügsicheren Standort, auch klar, die qualitativ perfekt für diese Weine sind. Aber da wird wirklich sehr genau darauf geachtet, dass wir, ich sage jetzt mal so, zwar für die Qualität, die wir erwarten und brauchen, also ich sage jetzt mal so ein bisschen salopp, wir wollen schon Qualitätsführerschaft haben in allen Bereichen, in denen wir uns bewegen, also, aber das zum Preis zu erzeugen, dass es sich für uns rentiert. Und wenn wir das in dem Weinberg nicht mehr können, müssen wir uns überlegen, dass wir den Weinberg aufgeben, unsere Bewirtschaftung verändern oder den Wein eben nicht mehr machen, weil es sich nicht lohnt für uns. Es hört sich ziemlich platt an, aber das fällt uns Winzern oft auch schwer, das zu akzeptieren und uns
Naja,
einzugestehen.
also im Gegenteil, ich finde nicht, dass sich das platt anhört, sondern das ist halt genau der Widerspruch. Also ich bin oft mit der Idee konfrontiert, dass wenn ich nur alles auf die Qualitätskarte setze, dann wird es meinem Betrieb automatisch besser gehen. Und als reisender Podcaster muss ich sagen, ich habe sehr viele Betriebe besucht, die sehr viele supergeile Weine machen. Es gibt so viele kleine Weingüter, wo du unfassbar gute Weine kriegst, aber es wird nicht bezahlt. Also es wird halt nicht in dem Sinne verkauft, dass es sich nur weil jemand jetzt der geborene Winzer des Jahrhunderts ist, wird nicht der Betrieb dadurch automatisch bekannt. Das funktioniert leider so nicht. Also das ist vielleicht in Einzelfällen ist das aneinander gekoppelt. Da wirst du von den richtigen Leuten entdeckt und kannst durch die Decke gehen. Aber das ist was, das passiert unter 1% der Betriebe.
Ja, aber das ist, weil wir halt oftmals auch so produktionsgesteuert sind und so produktionsverliebt sind. Ich bringe manchmal den Spruch, es ist viel schwerer, es ist viel leichter, guten Wein zu machen, wie ihn gut zu verkaufen. Und das ist ja das Problem, wenn du die Qualität nicht bezahlt kriegst, dann darfst du sie auch nicht produzieren. Oder musst du dafür sorgen, dass du sie bezahlt kriegst. Also es gibt ja keinen anderen Weg. Ich meine, wenn wir uns zum Beispiel entscheiden, eine Dichtpflanzung zu machen, mit 10.000 Stock, die extrem arbeitsintensiv ist, weil wir brauchen da 1.100 Handarbeitsstunden allein, wir haben trotzdem nur 30 Kilo Ertrag auf 300 Kilo auf dem Hektar Ertrag, dann ist das eine aktive Entscheidung, weil unser Ziel ist, dort einen Wein zu produzieren, der zukünftig 100 € plus erreichen soll am Markt. Und dann wissen wir auch, was wir dazu mal am Anfang drauflegen, also in Anführungszeichen drauflegen. Aber es ist eine Investition, eine bewusste Investition. Wenn wir das nicht schaffen, den Wein so zu verkaufen, dann müssen wir den Weinberg raushacken und aufhören, dort Wein zu produzieren in der Form. Oder ich sage einfach im Betrieb, okay, es ist für mich ein Marketing-Tool, dass ich das machen kann und lege bei dem Wein vielleicht drauf, aber dann muss er auch einzahlen auf das restliche Sortiment, indem ich das restliche Sortiment dadurch vielleicht besser verkaufen kann.
Glaubst du, dass es bestimmte Charakterzüge in Menschen gibt, die das Interesse an Kostenrechnung bedingen? Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass wenn du nicht rechnest oder nicht rechnen willst, dann kann man sich's einfach machen und sagen, ja, immer nur Wertschöpfung und immer nur über Geld reden und so, das steht bei mir nicht so im Fokus. Ich mache das Ganze hier eher aus Ideologie und eher aus Leidenschaft. Aber in dir zum Beispiel entdecke ich einen Menschen, bei dir nehme ich extrem viel Leidenschaft für den Weinbau wahr und eine extreme Ernsthaftigkeit, was den betriebswirtschaftlichen Aspekt davon angeht.
Sagen wir mal,
Also.
es liegt mir ja auch daran, dass die Betriebe in die nächsten Generationen gehen, dass wir einen guten Job für Patrick und seine Familie machen. Und das können wir nur, wenn wir eine betriebswirtschaftliche Perspektive haben. In dem Betrieb liegt unglaublich viel Aufbauarbeit, aber nicht nur mit dem klaren Ziel, besten Wein zu machen, sondern auch mit dem klaren, ganz klaren Ziel, Geld zu verdienen. Weil dann bekommt auch der Wein, den wir dort machen, die Wertschätzung, wo ich glaube, dass das Produkt auch bekommen soll. Und das ist die Wertschätzung, in dem das Menschen auch begeistert sind und auch bereit sind, das Geld zu bezahlen, was dort kostet, sowas zu produzieren.
Bist du nicht eigentlich viel zu teuer, um auf dem Traktor zu sitzen?
Doch,
Also
bin
auch
ich.
in Opportunitätskosten gerechnet?
Doch, bin ich. Aber wenn ich währenddessen meinen Bürojob machen kann, bin ich ja ohnehin doppelt effektiv, oder? Ich lege mir dann
Halt.
auch immer meine ganzen Telefontermine auf die Zeit auf dem Traktor, damit ich genau das eigentlich auch vermeide. Es ist aber auch nicht mein Job, muss man jetzt mal grundsätzlich sagen, also auf dem Traktor zu sitzen. Es ist nur, weil wir im Moment eine sehr, sehr angespannte Pflanzensituation habe. Und bei unserer Steillage müssen wir eigentlich die Momente nutzen, die wir haben, gerade im Bio-Weinbau. Und wir haben jetzt auch noch zwei Krankheitsfälle jetzt heute. Und dann nutze ich jetzt, dann bin ich halt auch mal dran. Es hält mich in Übung und man sieht auch sehr viel, wenn man durch die Weinberge fährt im Traktor. Also ja, und ich mache nur meinen Bürojob nebenbei.
Okay, dann hoffe ich,
Also,
dass diese Aufzeichnung nicht allzu viele Ankerdrähte gekostet hat. Aber das.
einer war es wirklich.
Okay, na gut. Das finde ich ist eigentlich noch eine ganz gute Quote.